Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen unter ein Wort stellen aus dem 2. Thessalonicher Brief, und zwar 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen und mit mir zu lesen. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Übrigen, ihr Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in der Politik, in der Wirtschaft und neuerdings wohl auch im Sport, da entwickelt man gewisse Szenarien. Das läuft dann meistens so: Was wäre, wenn? Was ist, wenn Fall A eintritt? Was würde das heißen für Fall B? Und wenn die Situation eintritt, was bedeutet das für uns? Als ich diesen Abschnitt in der vergangenen Woche las und mich dann auf die Predigt heute Morgen vorbereitete, da kam mir genau diese Frage: Was wäre, wenn? Wir alle schon häufig gehört haben, dass wir beten sollen. Aber was wäre nun, wenn wir dieses, wenn ich dieses beherzigen würde? In den Versen 1 und 2 bittet der Apostel Paulus um Gebet. Er weist hin auf die Notwendigkeit des Gebetes. Und dann blicken wir auf die Verse 3 bis 5. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn unsere Herzen wirklich ausgerichtet wären auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus? Was wäre, wenn Christus wirklich im Zentrum unseres Denkens, unseres Sinnens stehen würde? Um diese beiden Punkte geht es in diesem Abschnitt. Oder sind es wirklich zwei Punkte? Die Notwendigkeit des Gebetes und die Ausrichtung auf Gott? Oder ist es nicht eigentlich nur ein einziger Punkt? Gehören diese beiden Dinge nicht so eng zusammen, dass wir wirklich sagen müssen, die sind untrennbar? Wenn wir wirklich auf Gott ausgerichtet wären, dann würden wir auch bitten. Dann würden wir auch mehr in der Fürbitte einstehen und umgekehrt. Können wir nicht an dem Maß, wie wir auf den Knien vor Gott liegen, auch erkennen, wie ausgerichtet unsere Herzen wirklich auf Gott sind? Es fällt ja zunächst einmal auf, dass der Apostel Paulus hier um Fürbitte bittet. Man hat ja vielleicht nicht selten, gerade bei Paulus, ein Bild im Kopf eines, naja, nun wirklich sehr bedeutenden Mannes, der von geistlichem Sieg zu geistlichem Sieg schreitet, so wie wir es eben gerade im 2. Korintherbrief Kapitel 2 gelesen haben, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Aber wenn wir nun fragen, ja, was ist, wenn wir schon in diesen Kategorien denken wollen, das Geheimnis seiner Bedeutung in Anführungsstrichen oder seiner Größe, dann haben wir, wenn wir einmal an uns denken, ja wohl zunächst einmal völlig unbiblische Ideen, oder? Wann sprechen wir von einem bedeutenden Menschen oder von einem großen Menschen? Nun, wenn er sich uns darstellt, wenn er sich uns repräsentiert als ein unabhängiger Mann, als ein Mann, der finanziellen Erfolg hat, der es versteht, Einfluss zu erwerben, Freunde zu bekommen, Beziehungen zu knüpfen und die dann für sich auszuschlachten. Nun, wenn das unser Verständnis von Größe ist, dann war Paulus ganz gewiss kein Großer. Dann war Paulus ganz gewiss nicht bedeutsam. Denn Paulus ist alles andere als autonom. Er bittet um Fürbitte. Da fragt man in einer Gemeinde, habt ihr Gebetsanliegen? Und es herrscht Schweigen. So intim, das möchte man nicht aussprechen. Gebetsanliegen, das sind ja in der Regel Nöte, die man hat. Und die setzen auch ein gegenseitiges Vertrauen voraus. Wenn man Schwierigkeiten hat, Mängel, Nöte, und die dann weiter sagt, dann macht man sich ja auch verletzlich gegenüber dem anderen und man weiß nie, was dann der andere über einen denkt. Aber Paulus, er bittet hier, Brüder, betet für uns. Und der Apostel bekennt damit, ich benötige das Gebet. Im 2. Korintherbrief Kapitel 1 berichtet der Apostel Paulus einmal von einer, also wenn wir es als brenzlige Situation bezeichnen, dann ist das noch ein Euphemismus, dann ist das noch sehr nett formuliert. Im 2. Korintherbrief Kapitel 1 in den Versen 8 bis 11, da sagt er, denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal, unsere Bedrängnis betrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig, über die Maßen beschwert waren, über Vermögen, fügt er hinzu, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Jetzt ist Schluss, jetzt ist Ende. Sagt Paulus, wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst. Und dann sagt er, auf das unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt und welcher uns auch von so großem Tod errettet hat und errettet und auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch in Zukunft erretten wird. Und dann fügt er etwas hinzu, indem auch ihr durch das Flehen, durch euer Flehen für uns mitwirket. Hier ging der Apostel Paulus durch eine ganz, ganz tiefe Krise hindurch. Er verzweifelte am Leben. Das Urteil des Todes hatte er in sich selbst. Jetzt ist Schluss, aus, vorbei. Und Paulus war davon überzeugt, dass wenn die Korinther nicht für ihn beten, ja, dann ist aus. Dann könnte es sein, dass er seinen Dienst nicht länger ausüben kann. Oder noch eine Situation aus dem Philipperbrief. Philipper Kapitel 1, Vers 18. Dort schreibt Paulus einen Brief aus dem Gefängnis. Wenn ihr betet, dann wird dieses euer Gebet mir zur Errettung ausschlagen. Und gemeint ist wohl die Errettung aus dem Gefängnis. Das hat Konsequenzen für die Verkündigung des Evangeliums, wenn ihr betet. Was wäre, wenn? Und auch von diesen beiden Stellen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1 und auch Philipper 1, ist es vermutlich nachvollziehbar, warum Paulus die Thessalonicher darum bittet, für ihn zu beten. Sein Dienst, so weiß er, hängt in einem gewissen Sinn vom Gebet seiner Brüder und seiner Schwestern ab. Sie wirken mit, sagt er. Sie stehen damit auch im Dienst. Am Sonntag hörten wir darüber, dass Paulus sich gewiss war über die Erwählung von Anfang an, auch der Thessalonicher. Heute hören wir, dass dieser gleiche Apostel zutiefst davon überzeugt ist, dass Gott Gebete erhört und dass wir unter der Verpflichtung stehen, zu beten. Und was ist inhaltlich der Punkt, um den wir beten sollen, um den die Thessalonicher beten sollen? Es geht dem Apostel Paulus darum, dass das Wort Gottes läuft. In manchen griechischen Übersetzungen steht, dass es ungehindert läuft. Dass es Verbreitung findet. Darum bittet er die Thessalonicher. Betet dafür. Betet dafür. Und zwar das Evangelium unseres Herrn wird dann verherrlicht, so fügt Paulus hinzu, wenn es zu dem Ziel kommt, wozu Gott es gesetzt hat. Und das ist natürlich, dass Menschen zu Christus finden. Aber ich weise auch darauf hin, was der Apostel Paulus in 2. Korinther Kapitel 2 sagt. Er sagt hier, wir sind ein Geruch, ein Wohlgeruch, auch für die, nicht nur für die, die gerettet werden, für die, die gerettet werden und für die, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode und den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Und er fragt dann, wer ist dazu tüchtig? Nun wir, denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Evangelium. Ich glaube, vielleicht denken wir manchmal, wir sagen es vielleicht nicht, aber wir denken es, naja, da hat das Evangelium versagt, weil Menschen nicht in die Gemeinde kommen, weil Menschen nicht zu Christus finden. Aber auf dieser Stelle hier im 2. Korintherbrief wird deutlich, dass auch dann das Evangelium keineswegs versagt hat, wenn es in der rechten Weise verkündet wird. Denn es hat auch die Konsequenz, dass es gewissen Leuten ein Geruch des Todes zum Tode ist. Versagt hat das Evangelium dann keineswegs. Und auch hier in unserem Abschnitt, Paulus erglüht dafür, dass das Wort Gottes läuft, dass es Verbreitung findet. Wird. Was heißt das? Dass Menschen vielleicht, nachdem sie das Wort Gottes gelesen haben oder gehört haben in einer Predigt, auf die Knie fallen und Gott loben, Gott preisen, weil sie wieder ein Stück von Christus erkannt haben, wieder einen Blick gewonnen haben auf diesen Heiland und auf diesen Herrn. Aber und das ist eben nicht die ganze Wahrheit, auch hier nicht. Das Evangelium ist auch dann nicht ohne Konsequenzen, wenn Menschen es verwerfen, wenn Menschen das Wort Gottes zurückweisen. Auch das ist, schrecklich zu sagen, aber auch das ist eine Konsequenz der Verkündigung des Evangeliums. Und auch das sagt der Apostel Paulus hier in Vers 2. Der Apostel bittet darum, dass wir, also er selbst mit Silas und Timotheus, errettet werden von den schlechten und von den bösen Menschen. Also von Menschen, die von einem abgrundtiefen Hass gegenüber dem Evangelium getrieben sind, und solche Menschen gibt es. Der Apostel Paulus bittet hier also um die Fürbitte für zwei Dinge. Erstens, es geht um die Verbreitung des Evangeliums. Und zweitens, es geht um den Schutz, um die Sicherheit derjenigen, die das Evangelium verkündigen. Denn die Botschaft, die Verkündigung des Evangeliums, sie ist abhängig auch von dem, wie es den Boten dieses Evangeliums, dieser Botschaft geht. Es geht hier um Schutz, um Bewahrung vor boshaften Menschen. Paulus weiß, was ihm begegnet bei der Verkündigung des Evangeliums, das ist zunächst einmal Widerstand. Diese Welt ist zunächst einmal dem Evangelium alles andere als freundlich gesinnt. Diese Welt, ja, sie liegt im Bösen, in der Umklammerung des Bösen. Und übrigens, wenn Paulus darum bittet, betet für mich, auch dass er errettet wird von den bösen Menschen, dann ist das nicht fleischlich, wie man vielleicht denken könnte. Dann ist das nicht Ausdruck dessen, dass Paulus mit dieser Bitte nicht ganz im Blick auf sein Leben dem souveränen Gott vertraut. So zu argumentieren wäre absurd. Um Fürbitte zu beten, ist alles andere als Vertrauenslosigkeit, als Unglauben gegenüber Gott. Der Apostel Paulus war auf jeden Fall völlig, völlig anderer Meinung. Betet für mich. Ich brauche eure Gebetsunterstützung. Sonst versinke ich. Betet um des Reiches Gottes willen. Bösen Menschen, Paulus fügt hinzu, bei diesen bösen und schlechten Menschen, dass wir es nicht überlesen, haben wir vermutlich an Menschen zu denken, die ihn verfolgen, die Intrigen gegen ihn spinnen. Vielleicht ist hier auch an eine Situation eines Gerichtsprozesses zu denken. Nehmen wir an, Paulus hat diesen zweiten Thessalonicher Brief von Korinth geschrieben. In Apostelgeschichte 18 lesen wir, dass er ja dann auch, wenn auch für kurze Zeit, auch dort ins Gefängnis wanderte und dort mit den Behörden zu tun hatte. Aber was auch immer genau hier gemeint ist, eines ist klar. Paulus sagte, Leute, ich habe Stress. Und bitte, bitte bringt mich vor den Thron der Gnade. Bringt meine Nöte vor den Thron des allmächtigen Gottes. Es sind schlechte, es sind böse, es sind perverse Menschen. So kann man dieses Wort übersetzen, pervers. Und im ethischen Sinn dann perfide Menschen. Wenn du nicht aufpasst, bei der nächsten Gelegenheit machen sie dich fertig und spielen dich aus. Noch etwas über diese Menschen. Er sagt, nicht alle haben Glauben. Und es ist ganz sicher ein Understatement. Nicht wir denken immer viele, die meisten haben keinen Glauben. Oder manchmal denken wir, ach ja, wenn es überhaupt noch Menschen gäbe, die Gott wirklich vertrauen. Geht es, betet für mich. In dieser Welt, in der Situation dieser Welt, hängt mein Leben nicht selten gleichsam an einem seidenen Faden. Und da hängt ein Schwert über mir. Und ja, weißt du, ob der Faden hält? Sagen. Und vielleicht auch gerade Menschen, wenn sie erkannt haben, die Wahrheit der Erwählung, die Gnade, die Wahrheit, dass es einzig und allein von der Gnade Gottes abhängt, Gebet ist nicht mehr notwendig. Gott ist doch allwissend. Er ist doch souverän. Er hat alles von Ewigkeit her beschlossen und alles, aber wirklich alles, lenkt er und alles weiß er. Da braucht man nicht mehr zu beten. Ist es nicht interessant, dass genau so der Apostel Paulus nicht argumentiert? Es ist von Ewigkeit gefügt. Aber es ist nicht unser Ding, Gottes ewigen Ratschluss nachvollziehen zu wollen, sondern was er uns gegeben hat, das ist sein Wort. Und darin fordert er uns auf, zu beten. Aber wenn wir schon mal beim Thema des Gebetes sind, dann möchte ich auch sagen, was Gebet nicht ist. Ich möchte hier einmal eine Auffassung, die ich in einem Buch las und hier kurz zusammenfassen möchte, Ihnen wiedergeben. Da wurde gesagt, Gott tut nichts ohne unsere Zustimmung. Gott wird in seinem Handeln behindert durch unser mangelhaftes Beten. Durch unser Gebet geben wir Gott die Möglichkeit zu handeln. Nein. Nein, so ist das nicht. Das wäre weit überzogen. Und so spricht die Heilige Schrift auch nicht. Weder ist unser Gebet unwichtig, noch ist das Gebet etwas, durch das wir Gott zu etwas bringen, was er eigentlich nicht will. Und das Gebet ist schon gar nicht so eine Art zweite Kraft neben Gott. Das wäre nun tatsächlich Magie. Und durch das Gebet streichen wir auch nicht unsere Möglichkeiten heraus, wie wir Gott bewegen. Es ist nicht Ausdruck unserer Macht oder Verlängerung unserer Macht, sondern im Gegenteil. Durch das Gebet bringen wir zum Ausdruck unsere, meine Ohnmacht, meine Hilflosigkeit, meine Inkompetenz. Und darum rufe ich zu dem Herrn als dem Inbegriff all meiner Hilfe, all meiner Rettung. Mit anderen Worten, gerade wenn wir an den souveränen Gott glauben, gerade wenn wir an den allmächtigen Gott glauben, gerade wenn wir glauben, dass er alles lenkt und dass nicht ein Haar von meinem Haupt fallen kann, ohne den Willen meines Vaters, gerade dann sollten wir das zum Ausdruck bringen, durch Gebet. Die Heilige Schrift erklärt uns nirgendwo, warum wir beten sollen, angesichts dessen, dass Gott doch alles weiß. Aber sie befiehlt es uns. Und sie sagt mir, sie sagt auch, wenn wir nicht bitten, empfangen wir nicht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4. Und vielleicht ist es gut, in diesem Zusammenhang einmal zu hören, was der Herr Jesus selbst in der Bergpredigt sagt. In Matthäus 6, da kommt er auf das Gebet zu sprechen. Und da sagt er, ich lese einmal ab Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, um ihrer vielen Worte willen erhört zu werden. Ihr sollt ihnen nicht gleichen. Da meint man eben, den mächtigen Arm des Herrn durch mein Gebet bewegen zu können. Da hat das Gebet dann tatsächlich eine magische Funktion. Aber jetzt hören wir weiter. Ihr sollt ihnen nicht gleichen, und jetzt diesen interessanten Satz, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt. Er ist allwissend. Einen solchen Vater hast du im Himmel. Was heißt das nun? Sagt Jesus nun, euer Vater im Himmel weiß schon alles, ihr braucht nicht zu beten? Sowieso unwichtig zu beten? Nein. Sondern die Folgerung, die der Herr daraus zieht, ist, darum, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und dann folgt das Unser Vater. Also aus der Erkenntnis heraus, dass unser Vater alles weiß, folgt nicht, dass wir nicht beten sollen. Aber wir sollen nicht so beten, wie es die Heiden tun. Im Gegenteil, gerade weil Gott weiß, was du benötigst, sollst du beten. Wir beten nicht, weil wir einen schwachen Gott haben, den wir sozusagen durch unser Gebet erst antreiben müssen, sondern wir beten, weil wir selbst ohnmächtig sind und weil Gott allmächtig ist und allwissend, weil er weiß, was wir bedürfen. Und er hat gesagt, bittet und ihr werdet empfangen. Und er sagt auch, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nachdem Paulus nun um die Fürbitte gebeten hat, damit das Wort Gottes läuft, damit es verherrlicht wird und dass er gerettet wird, bewahrt wird, beschützt wird für diesen Bösen, vor diesen bösen und schlechten und perfiden Menschen, da werden wir darauf hingewiesen, wer dieser Gott ist, zu dem wir beten. Und da geht es in Vers 3 um die Treue des Herrn, in Vers 4 um die Zuverlässigkeit dieses Herrn und dann in Vers 5 um das Wissen um die Leitung des Herrn, was er tun wird. Denn bei all den Zerreißproben, durch die der Apostel hindurch muss und die ihn dahin führten, dass er gelegentlich am Leben verzweifelte. Und bei all den Nöten und Ängsten, durch die auch die Thessalonicher hindurch mussten und die auch wir hindurch müssen, wo vieles nicht so läuft in unserem Leben, wie wir uns das zusammen träumen, um es mal ganz, ganz, ganz zurückhaltend zu sagen. Vergiss eins nicht, sagt Paulus, dieser Herr ist treu. Er wird uns stärken und er wird uns bewahren vor dem Bösen. Vergleichen wir diese Aussage einmal, er wird uns bewahren, mit einer Aussage, die der Apostel kurz vorher gemacht hat, nämlich in Kapitel 2, Vers 17. Da war das noch ein Gebet, Ausdruck eines Gebetes. Wir sprachen darüber am vergangenen Sonntag. Er betet dafür, dass Gott eure Herzen tröstet und euch stärkt in jedem guten Wort und Werk. Und nun wird aus diesem Gebet die Zusage, die Verheißung. Der Herr, er wird euch stärken. Du hast doch darum gebetet. Er wird das tun, denn er, dieser Herr, ist treu. Wenn es hier heißt, dass der Herr uns bewahren wird vor dem Bösen, dann kann das Wort Böse hier sowohl im Neutrum verstanden werden, also mehr im Sinne einer abstrakten Macht, das Böse, als auch der Böse, also Satan. Das kann man im Griechischen nicht erkennen und übrigens ja auch im Deutschen nicht. Vor dem Bösen, was ist damit gemeint? Und das entspricht ja auch in der Bitte im Vater Unser, wo es heißt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, was ist gemeint? Ja, das Abstrakte, all das, was uns tagtäglich begegnet, oder tatsächlich der Böse, Satan. Das ist nicht auszumachen. Ich persönlich vermute eher, dass hier an Satan gemeint ist, aber das ist nicht auszumachen. Aber angesichts dieser Situation, was auch immer damit gemeint ist, vergiss eins nicht. Der Herr, er wird dich stärken und er wird dich bewahren vor dem Bösen. Und warum? Weil wir so geistlich sind? Weil wir so gut auf uns aufpassen? Weil wir so fromm sind? Nein. Es gibt einen einzigen Grund. Weil der Herr treu ist und deswegen klammere dich an ihn. Oder soll ich es noch anders sagen? Flieh zu ihm, dass er dich halten kann. Deswegen sagt Paulus das. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen, weil Paulus Vertrauen auf Menschen hat. Auf ihre Fähigkeiten, auf ihr geistliches Leben. Sie stehen ja schon so lange im Glauben. Nein. Sondern wie heißt es hier? Wir haben Vertrauen im Herrn zu euch. Weil Paulus diesem Gott vertraute, vertraute er auch, dass diese Thessalonicher durchhalten. Auch in den Zerreißproben. Auch in den Zeiten, wo man eigentlich sich von Gott als verlassen fühlt. Jedenfalls so versteht man sich dann oder meint, sich verstehen, so verstehen zu müssen. Und darauf folgt in diesem kurzen Brief zum dritten Mal ein Gebet. Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes. Er richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Bei der Frage, er richte euch aus zu der Liebe Gottes, ist eine Diskussion entstanden. Ist hier gemeint die Liebe zu Gott oder die Liebe, die Gott zu uns hat? Ich vermute, dass es hier tatsächlich um die Liebe geht, die wir zu Gott haben sollen. Ein großes Wort, oder? Gott lieben. Gott lieben. Das, was das größte Gebot ist. Das muss aber, wenn wir Christus erkennen, im Geist erkennen, wer er ist. Denn wir lieben nur, weil er uns zuerst geliebt hat. Und so wird der Herr auch uns das Ausharren des Christus schenken. Weil er uns hält, weil er uns trägt. Dass wir standhaft sind in den Versuchungen. Dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Auch dann, wenn Anfechtungen unser Leben überschütten. Der Herr ist treu. Er ist dein Halt in deinem Leben, vergiss das nicht. Und vergiss das auch in der kommenden Woche nicht. Darum richte dein Herz, ich umschreibe das mal, dein Lebenszentrum aus auf die Liebe zu diesem Gott und auf das Ausharren des Christus. Und dann brauchst du nicht zu resignieren. Dann heißt das nicht einfach abzuhauen, wegzulaufen, zu kapitulieren oder mürbe zu werden. Er, dieser Herr, er ist treu. Aber bitte nicht zu uns, sondern zu seinen Verheißungen. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Darum geht es. So darf ich heute Morgen noch einmal die Frage stellen, mit der wir heute die Predigt begonnen haben. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir füreinander im Gebet einstehen? Was wäre, wenn uns jemand seine Nöte anvertraut und wir das nicht gebrauchen, um etwas Böses über den anderen zu denken, sondern um diese Not vor den Thron des Herrn zu bringen? Was wäre, wenn? Wir gegenseitig füreinander kämpfen würden im Gebet, rettet werden vor den bösen Menschen, vor Intrigen. Vergessen wir das eine nicht. Es heißt in der Heiligen Schrift, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und was wäre, wenn? Wenn unsere Herzen ausgerichtet sein würden auf die Liebe zu Gott. Was wäre, wenn dazu berufen, zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen.